ist es. Ich stelle mich so her. Darf ich das ein bisschen herüberholen? Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich bei Ihnen sein kann. Ich bin Theologin, ich bin Liturgiewissenschaftlerin. Das heißt, das, was ich Ihnen erzählen werde, hat mit Gottesdienstfeiern zu tun. Auch da gibt es manchmal Krisen zu bewältigen, in verschiedenen Perspektiven und Hinsichten. Ich werde es zur Sprache bringen, wir können nicht alles natürlich aussprechen, nicht ausdiskutieren. Aussprechen darf man alles, glaube ich. Ich habe meinen Vortrag übertitelt mit einem Zitat aus einem Lied, das Sie vielleicht kennen. Das muss ich mal in die Runde fragen. Ja. Das ist, wir werden das auch, ich würde gerne singen mit Ihnen, ja, zum Einstieg. Aber dann werde ich weiterreden, also keine Sorge. Die leeren Hände deuten auf ein Defizit, auf eine Krise hin, so wie das in dem Lied hier gesagt wird. Und ich frage mich eben als selber Feiernde, als Liturgieverliebte, frage ich mich und stelle mir die Frage, ob Liturgie in Krisen etwas zu bieten hat oder ob ihre Hände leer sind. Ob sie vor allem in Krisensituationen etwas anzubieten hat oder ob sie manchmal, wie man das beobachten kann, auch selbst in der Krise ist. Ich möchte gerne mit dem Lied beginnen, dem diese Textzeile entnommen ist. Es geht darin um Notsituationen, um Nöte, um Krisen. Ich würde Sie bitten, dass wir die ersten zwei Strophen miteinander singen. Ja? Ich sage vorab, es geht um die leeren Hände, es geht um die Fremdheit Gottes. Sein Name ist fremd. Sein Name heißt eigentlich, ich bin da. Und wenn der fremd ist, dann bedeutet das, man spürt ihn nicht. Er ist nicht da. Seine Wege sind fremd. Man fragt, gibt es anderen Segen als Tod? Der Tod steht fest, aber was sonst? Gibt es eine Zukunft darüber hinaus? Und die erste Strophe endet mit einer Sehnsucht. Ich möchte glauben, komme doch entgegen. Das ist eigentlich ein adventlicher Gestus, ja, dieses Entgegenkommen Gottes. Und in der zweiten Strophe wird dann aufgezählt, Zweifel, Unvermögen. Und die Frage, dann kommt die Frage ins Spiel, weiß Gott von mir? Hast du mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf? Werde ich dich noch sehen? Ja, dann würde ich Sie bitten, können Sie es lesen, wenn ich es Ihnen zeige? Oh ja, nein, das geht nicht wirklich gut. Ich habe es befürchtet. Gottes Lob haben wir keines da. Dann werde ich es allein. Also wer kann, singt mit. Ja, wer es auswendig kann. Ich denke, es kann das, wenn man das miteinander versucht. Ja. Ich habe leider nicht bedacht, dass das jetzt ein bisschen schärfer vielleicht noch, weil ich glaube, es liegt auch an der Schärfe. Dann könnte man da oben ein bisschen probieren. Ich glaube, dass es da oben ist. Gell? Dann kann man wenigstens in den ersten Reihen vielleicht ein bisschen. Ja. Besser? Ja? Ja. Okay, dann probieren wir es, ja?
Gut. Ich bin vor dir mit leeren Händen, Herr. Fremd wie dein Name, gib mir meine Liebe.
Thank you.
Die neuen Augen deuten auf etwas hin, was man vom Gottesdienst erwarten darf, nämlich Veränderung, Wandlung, haben wir als Katholikinnen und Katholiken das Wort dafür, dass Dinge anders werden. Dich mit neuen Augen sehen, ist eine Hoffnung, die sich eigentlich auch ans gottesdienstliche Feiern richten dürfte. Verstehen Sie mich gut? Aha, okay. Das ist schwierig, weil... ja, gut, ich kann auf meinen Platz noch räumen. Gut. Ja, was hier angesprochen ist, sind nicht nur individuelle Nöte, sondern auch gemeinsame, auch wenn das jetzt in der Ich-Person formuliert ist. Und wenn man gemeinsam, und das heißt dann schon rituell, singt, dann bringt man persönliche Krisen, Fragen, Nöte, Bedrängnisse vor Gott. Sie werden geteilt, indem wir miteinander etwas tun, mitgeteilt und miteinander geteilt, einander mitgeteilt und miteinander geteilt, beides, und solidarisch eben vor Gott hingelegt. Das ist ein Ausdruck des Vertrauens, der Hoffnung, denn in der Begegnung mit Gott geschieht diese Neuwerdung oder kann sie geschehen. Ich möchte mich... Stehe ich da eigentlich im Weg oder sehen Sie das gut? Okay. Ich möchte mich gerne annähern, vom Titel und Untertitel her. Die Frage ist Ritendiakonie, was ist das? Ja? Ich frage jetzt zunächst einmal nach dem Ritual, was ein Ritual und was Ritus überhaupt kann und macht. Dann nach der Diakonie, was wir uns darunter vorstellen können und dann, was Ritendiakonie dann ist, zum Einstieg. Ritual ist ein Singular, ja, das ist eine einzelne Handlung. Riten ist dann ein Plural davon. Und ein Ritus ist ein Gefüge aus Ritualen, also noch einmal was Komplexeres. Wenn man das jetzt flüchtig skizziert, wie kam es dazu, dass das so wichtig geworden ist, wieder? Denn es gibt seit den 80er Jahren oder ein bisschen später einen Boom der Ritual Studies. Ja, also das ist etwas Wiederentdecktes, Neuentdecktes, auch in der Ritualwissenschaft. Das Ritual war in der Krise in den 60er Jahren. Da hat man es weitgehend abgelehnt. Das war auch im Zuge der Liturgiereform, hat man die Freiheit plötzlich verkostet. Riten hat man als formelhaft, als rigide, als eng, als starr und vor allen Dingen auch als Hierarchien und Machtgefüge befestigend empfunden. Und das sind sie natürlich bis zu einem gewissen Grad auch. Das ist so der eine Straßengraben. Die völlige Freiheit vom Ritual bedeutet Willkür, was Ungeregeltes, Ungeordnetes, das keine Gemeinschaft ermöglicht, in der Regel, oder sehr schwierig. Nur in sehr homogenen Gruppen kommen sie ohne Ritual zu einer Gemeinschaft. In einer heterogenen Gruppe, wie es eigentlich das bunte Volk Gottes ist, ist es schwierig, ohne Ritual eine Gemeinsamkeit zu finden. Ja, und dieser Boom, sozusagen diese Wiederentdeckung, hat zu einem ganz neuen Markt geführt, dem Ritenmarkt und einem neuen Berufsbild, nämlich dem Ritendesigner. Ja, das ist sehr, sehr gefragt, der Ritendesigner, und es ist nicht ohne Grund so, dass viele Theologen und Theologinnen, und das ist wirklich auch oft die weibliche Ausprägung, die Theologin, die mit ihrer eigenen Kirche sozusagen nicht ihre Erfüllung findet, weil sie da so wenig darf, es abseits der Kirche macht, Riten und Feiern anbietet, die eben selber designt sind, für bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten, sehr nachgefragt. Man versteht die Reaktion ein bisschen, dass man da sich ein Feld sucht, wo man darf. Und es ist kein Zufall, dass es Theologen und Theologinnen sind, weil sie nämlich kompetent sind. Weil sie diese Ritualkompetenz gelernt haben. Und die können sie natürlich auch außerhalb der Kirche anwenden. Es gibt sehr unterschiedliche, also unendlich unterschiedliche Definitionen von Ritual. Es gibt ganz viel Literatur dazu. Was man immer wieder findet als Charakteristikum ist Wiederholbarkeit. Also etwas, was man nach vorgegebenen Regeln immer wieder tun kann. Es handelt sich um Worte und Gesten, also in Wort und Tat. Das bedeutet, es ist Kommunikation, denn Kommunikation findet in Wort und Handlungen statt, mit einem hohen Symbolgehalt, den die Feiernden, ich möchte es gar nicht sagen, unbedingt verstehen, manchmal gar nicht verstehen wollen, aber mittragen, mittun. Also sie partizipieren dran mit mehr oder weniger Verständnis. Und es wird eine Wirkung erwartet von diesem Ritual. Und das ist überhaupt der problematischste Punkt, weil man eigentlich nicht weiß, was genau erwartet wird. Also da gehen die Meinungen sehr, sehr weit auseinander. Jedenfalls individuelle Erwartungen, gemeinschaftliche Erwartungen. Und das gibt auch dann das Futter für die Ritendiakonie in der Krise, weil da die Erwartungen an die kirchlichen Riten, an die Wirkung der kirchlichen Riten auch sehr, sehr weit auseinandergehen. Sie werden, Riten oder Rituale werden zur Initiation in Gruppen verwendet, tragen damit auch zur Stabilisierung von Identitäten bei, haben also eine sichernde Funktion. Man kann sich vergewissern. Individuell und gemeinschaftlich. Häufig an Lebensübergängen, und da ist das Merkmal der Kontrollverlust, der droht. Also wenn man in eine neue Lebensphase eintritt, weiß man noch nicht, was einen erwartet. Und das versucht man zu bewältigen, indem man eben Rituale an diese Stelle setzt. Also ein Übergang soll damit bewältigt werden. Das ist nicht nur im kirchlichen Bereich so. Also so funktionieren Rituale überhaupt. Andererseits transzendieren sie genau diese Grenzen und Gegebenheiten. Also sie sichern auf der einen Seite und stabilisieren, aber sie transzendieren auch, weil sie in eine neue Sphäre führen. Das ist eben oft auch intendiert. Denken Sie an die Ansprüche der christlichen Taufe. Ja? Da wird einfach von einem neuen Leben gesprochen. Also das ist schon ein ziemliches Wagnis. Das heißt, sie haben transformierende Qualität, also nicht nur sichernde, sondern auch das Gegenteil können sie haben. Sie können eben transformieren, wandeln, sie dienen dem Überstieg in andere Bewusstseinszustände, da denken wir jetzt an Rauschmittel etc., ja, also können auch rituell verwendet werden, oder die Überführung in andere Lebenszustände. Und dann werden sie eben auch riskant. Sie bergen ein Risiko, sie können verstören, irritieren, verunsichern, weil das Neue eben nicht bekannt ist. Das sind so die Charakteristika, die alle gemeinsam haben. Christliche Rituale und Riten haben den Ort normalerweise in der Liturgie, die eben ein Ritengefüge darstellt, ein komplexes kommunikatives Gefüge. Wir haben Worte, Handlungen, Gesten mit hohem Symbolgehalt, mit Bedeutung über sich selbst hinaus. Also was ich vorher sagte, stimmt also insbesondere für die christlichen Rituale. Und dann gibt es noch ein Wort, die Ritenfamilie. Das sind dann die Traditionen und Liturgiefeiern verschiedener Kirchen oder Ortskirchen. Also es gibt lokale Traditionen, es gibt, Sie wissen, Ostkirche, Westkirche. In der Ostkirche gibt es eine ganz große Vielfalt noch von Ritenfamilien. Im Westen gab es das auch. Da ist übergeblieben der römische Ritus als eine Ritenfamilie. Ist nicht die einzige gewesen im Westen, aber es gibt in Mailand auch den ambrosianischen Ritus. Ja, ist auch eine Ritenfamilie. Gut, das war jetzt nur mal zu dem, ja, das war also der erste Punkt, ich vergesse immer da weiter zu tun, aber jetzt machen wir weiter. Mit der Diakonie, Frage nach der Diakonie. Ich glaube, ich wüssten Sie aus dem Stegreif, Dienst am nächsten Liebe. Ja? Aus dem Neuen Testament begründet, aber nicht nur, schon viel älter aus dem Alten Testament natürlich begründet. Einer der Grundvorzüge der Kirche in Verschränkung mit den anderen Grundvorzügen. Also Nächstenliebe wird sehr hochgehängt sozusagen, auch in der Außenwahrnehmung. Wenn man fragt, wofür ist die Kirche da, soll sich um die Armen kümmern. Ja? Ist eine Grundaufgabe, aber in Verschränkung mit den anderen Grundvorzügen, also der Liturgie, und dann würde ich jetzt übersetzen mit Gott anerkennen, Gott die Ehre geben, das ist das, was Kirche macht, Gott Gott sein lassen und das auch öffentlich kundtun, das ist Liturgie. Und die Verkündigung natürlich, die Martyria. Ja? Martyria bedeutet nicht unbedingt, dass man sterben muss, also da steckt das Wort Martyrs, Zeugnis geben drinnen. Wir reden von den Märtyrern, wenn wir die Blutzeugen meinen, aber jede Verkündigung, auch wenn sie nicht ans Leben geht, ist zu einem Zeugnis geben. Und das Ganze nicht nur individuell, sondern in Kommunio, in Gemeinschaft. Und das sind sozusagen die vier Merkmale, die Kirche ausmachen. Liturgie, Diakonie, Martyrie, also Verkündigung, und immer in Kommunio, in Gemeinschaft. Es muss niemand für sich alleine tun. Wenn man dieses Gott ehren und dem Nächsten dienen, wenn man das herausnimmt jetzt, weil das ist das, was uns jetzt insbesondere interessiert, dann sind wir beim Doppelgebot Jesu oder auch des Alten Testaments, ja, Gottes Liebe, Nächstenliebe. Und biblisch ist das diese Einheit von Wort und Tat, die noch im Amtsverständnis des Diakonats auch erkennbar ist. Ich weiß nicht, ob ein Diakon unter Ihnen ist. Also zu den Aufgaben des Diakons bis heute gehört der Dienst am Wort, Verkündigung, der Dienst am Tisch, das ist insbesondere in der Liturgie eben, und der Dienst an den Armen, also die Caritas. Der Blick ins Alte Testament zeigt, dass dort eine sehr heftige, das kennen Sie vielleicht auch, Kultkritik vorkommt, dass man eben genau dieses, was wir heute Liturgie nennen würden, Gottesdienst, also den Opferkult am Tempel, wird von den Propheten insbesondere sehr, sehr scharf kritisiert, aus bestimmten Gründen. Jesus tut das auch noch, der ist nämlich auch mehr Prophet, er ist nicht Priester, Jesus ist kein Priester, ja? Er kommt aus der prophetischen Tradition. Aber niemand im Alten Testament verlangt die Abschaffung des Kultes. Also es geht nicht um eine liturgiefreie Gottesbeziehung, sondern es geht darum, um die richtige Gewichtung, dass die Dinge zusammenstimmen. Wenn man ins Hosea-Buch schaut, zieht sich wie ein roter Faden durch die Kritik, dass die Gotteserkenntnis fehlt und dass deshalb Gott diesen Kult nicht mag, die Opfer nicht mag, die Opfer ablehnt, weil die Erkenntnis Gottes fehlt. Und das hat jetzt nicht mit dem Theologiestudium zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man Gott nicht als den erkennt, nicht als den Gott des Exodus erkennen will, nämlich als den, der rettet und befreit und an der Seite der Armen steht. Würde man das nämlich tun, dann würde man auch anders im Alltag umgehen mit den Armen. Also Gottes Erkenntnis fehlt insofern, als man diesen Gott zwar verehrt, aber nicht das, wofür er steht. Das ist die Kritik, die Hosea übt. Und Amos ist auch ein ganz scharfer Kritiker und der nimmt vor allen Dingen den klerikalen Luxus in den Blick. Also dort, wo die Kleriker auf Kosten der Armen sich die besten Stücke vom Opferfleisch nehmen, ja, und es ist nichts gut genug und es wird eine Steuer noch extra eingeführt, die Armen zu entrichten haben. Also das geht wirklich an die Existenz dieser Armen zugunsten der herrschenden Priesterschaft. Und das kritisiert Amos. Nicht die Liturgie, sondern in dem Fall die Beamtenschaft dieser Liturgie. Einen kleinen Reflex auch davon findet man im ersten Korintherbrief. Sie kennen wahrscheinlich alle die Stelle, wenn ihr zusammenkommt zum Gottesdienst, ja, also wenn ihr euch versammelt zum Gottesdienst, dann soll jeder sich prüfen, bevor er den Leib Christi empfängt. Ja. Denn wer das nicht tut, der isst und trinkt sich das Gericht. Ich weiß nicht, ob Sie diese Stelle kennen. Ja. Also man soll sich, wenn man an der Eucharistie teilnimmt, sich selber prüfen. Denn es kann sein, dass man sich, wenn man das nicht getan hat in der rechten Weise, ins Gericht kommt. Und das wurde dann in der Geschichte der Theologie und auch der pastoralen Verkündigung immer so gedeutet, dass man nicht ohne, dass man beichten gehen muss letztlich dann. Ja? Somit hat es geendet. Also dass man es dann nur würdig essen und trinken darf. Und diese Würdigkeit wurde dann verbunden mit, habe ich gebeichtet oder nicht. Das war eine Fehlentwicklung. Ja? Das kann man gleich mal dazu sagen, so ist es nicht gemeint. Der Paulus sagt, Gericht kommt dann, wenn ihr den Leib Christi verletzt. Und der Leib Christi ist die Kommunion. Das heißt, wenn die einen, und das war so, wenn die einen schon betrunken sind, bevor die anderen überhaupt noch bei der Eucharistiefeier da sind. Betrunken deshalb, weil die Eucharistiefeier im Rahmen einer großen Mahlzeit stattgefunden hat damals. Ja? Und da haben natürlich die reichen Müßiggänger konnten schon anfangen. Ja? Die haben schon mit ihrem Mahl begonnen. Die Sklaven, die auch zu dieser Gemeinschaft gehört haben, natürlich, die waren noch mit Arbeit beschäftigt und wie die dazu gekommen sind, war eigentlich alles gelaufen. Das ist die Verletzung. Das ist das, was Paulus anklagt. Und wer so isst und trinkt, der kommt ins Gericht. Das ist genau die gleiche Haltung, die der Amos sagt. Ja? Und auch der Hosea. Also da ist eine nahtlose Fortsetzung. Also hat mit Beichte nichts zu tun, falls Ihnen das mal jemand einreden will. Ja? Die Psalmen sprechen oft von Recht und Gerechtigkeit. Ja? Wer darf ins Heiligtum eintreten? Ja? Der Recht und Gerechtigkeit übt, der reine Hände hat, der nicht ein falsches Zeugnis ablegt gegen seinen Nächsten. Das heißt, der im Alltag dieses biblische Ethos der 10 Gebote, des Jahwe Gottes, des Exodus beachtet. Der darf kommen. Also auch ganz enge Verbindung. Gut, wenn man das jetzt verknüpft miteinander, sind wir bei der Ritendiakonie. Das ist ein Begriff, den Paul Zulehner, den Sie, glaube ich, auch alle kennen, den ehemaligen Pastoraltheologen an der Wiener Universität, geprägt hat. Und er geht aus von dem, was wir meistens sakramentenpastoral nennen, das heißt den Umgang mit unseren 7 Sakramenten in Bezug auf Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen von Menschen, die eben kommen, um ihre Kinder taufen zu lassen und zu heiraten. Und wie geht man mit ihnen um, wenn sie jetzt nicht im innersten Kern der Kirche daheim sind? Das ist immer die große Frage. Ja? Wollen wir dasselbe von diesem Ritus, was die Kirche will, oder wollen wir was anderes? Und er prägt es ausgehend von dieser Fragestellung eben den Begriff der Ritendiakonie und nimmt eben gerade diese Sakramente, die so am Übergang von Lebensumständen stehen, in den Blick. Der Begriff dazu ist Rit de Passage, also die Übergangsriten, Lebenswenderiten. In der evangelischen Tradition heißen sie Kasualien, Feieranlässe. Und Kasus ist ein Fall, also Kasualien sind anlassbezogene Feiern. Und meint eigentlich auch die Sakramente. Ja? Und es geht da sozusagen um punktuelle Feiern im Laufe eines christlichen Lebens. Man fragt sich dann, was ist dazwischen? Ja? Also es geht um einen Geburtsritus. Die Taufe ist im Grunde kein Geburtsritus, sondern ein Neugeburtsritus. Also da ist schon mal die erste Frage. Ja? Dann kommt die Firmung, die irgendwie auch ein Eigenleben führt, obwohl sie zur Taufe gehört. Dann kommt die Trauung, bis hin dann zum christlichen Begräbnis. Das sind so die Kasualien. Und die werden ja von vielen, vielen Menschen gewünscht, von der Kirche, auch die nicht kirchlich leben. Ja? Und er hat, Zulehn ist berühmt für seine soziologischen Studien, und er hat natürlich auch dazu eine Studie gemacht und hat eben festgestellt, dass er, erstens, er nennt das Leute religiöse Ansprüche, also man sagt, sie sind ja Mitglieder der Kirche, sie zahlen Kirchensteuer und sie haben eben ein Recht darauf, dass sie die Sakramente kriegen, quasi, ich sage es ein bisschen scharf. Und das Zweite, dass es auch Menschen gibt, die von sich sagen, sie glauben eh nichts, aber sie wollen das trotzdem für ihre Kinder. Er nennt das die Atheisierenden. Ja? Da gibt es auch drei Ausprägungen, also schärfere oder mildere Atheisierende, ja? Die trotzdem ihre Kinder bringen. Ja? Gut, und er sagt, natürlich, ich zitiere jetzt, natürlich bleibt der kirchliche Anspruch, dass ihre sakramentalen Feiern Sakramente christlichen Glaubens sind. Das ist eine alte Definition, Sakramente sind Feiern des Glaubens und der Kirche. Also das ist eine alte Definition, die er hier nochmal aufgreift. Dieser ist in seiner Vollgestalt als Glaube der Kirche die Grundlage, an dem die einzelnen Kirchenmitglieder in der jeweiligen glaubensbiografischen Gestalt teilhaben. Es ist auch noch einfach zu sagen, dass jemandem, der ausdrücklich Tod und Auferstehung Christi und das Kommen seines Reiches leugnet, zur Feier eines Sakraments nicht zugelassen werden soll. Also das sagt er schon, wenn jemand ausdrücklich sagt, das ist alles ein Schmarrn, ja? Also dann kann man sagen, bitte nicht. Das ist nicht mehr Atheisieren, sondern das ist dann schon kämpferisch. Ja? Und er sagt auch, man kann auch sagen, dass für die Ritenwünsche von Atheisierenden andere Riten von der Kirche bereitgestellt werden. Das ist eben die große Frage, sind die Sakramente für alle? Da gehen die Meinungen ganz, ganz weit auseinander, das wäre ein eigenes Thema, da könnte man wochenlang drüber reden. Ja? Der andere Ansatz wäre, dass man tatsächlich anlassbezogen und situationsbezogen nicht unbedingt immer die Sakramente feiert, sondern sehr viel anderes auch. Das wäre ein Input sozusagen, den man aus der alten Kirche und aus der alten Feierpraxis aufgreifen könnte, wo es viel größere Vielfalt gegeben hat, was biografische Feiern betrifft. Also es gibt im Grunde, ja, Liturgie und Leben gehören zusammen und es gibt nichts, was im Leben eines Menschen nicht gefeiert werden kann. Aber im Laufe der Geschichte sind wir bei unseren 7 Sakramenten gelandet und vor allen Dingen auch bei der Eucharistie dann, ja, die eben eine Aufwertung auch erfahren hat, zu Ungunsten aller anderen Feiern, sage ich mal so. Ja? Und das ist ein gewisses Problem, weil man kein Repertoire mehr hat für andere Fragestellungen. Und Zulehner setzt aber noch fort, all das entbindet nicht von der kreativen Teilfrage, ob zurzeit in den sakramentalen Feiern die therapeutisch-diakonale Kraft der Rituale deutlich genug gesehen wird. Er sagt, Rituale haben eine therapeutische Funktion, also nicht nur eine, die mit der Kirche zu tun hat oder mit dem Glauben, sondern eine heilsame, eine therapeutische. Und die soll man doch stärker machen. Und dann würde man leichter pastoral mit Menschen zusammenkommen, die von ihren biografischen Erfahrungen herkommen, kirchliche Rituale wünschen und sehr wohl die Hochform meinen. Also die sich nicht zufrieden geben mit etwas anderem, sogenannten Niederschwelligem, sondern die wollen die Sakramente, die wollen Kind nicht gesegnet haben, sondern sie wollen es getauft haben. Ja? Also Hochform. Gut, und er schlägt dann vor, das ist sein Plädoyer, statt der Einkirchlichung durch die Sakramente, weil die Sakramente gliedern in die Kommunio ein, davon sprechen auch die Texte, ja, sagt er, man soll eher die individuell-therapeutische Dimension stark machen. Das ist natürlich ein sehr beliebter Standpunkt und auch ein sehr plausibler und begründbarer Standpunkt. Er passt nur nicht recht zu den Texten und zu dem, was tatsächlich in der Liturgie gesprochen und gefeiert wird. Sie spricht immer von der Kommunio. Ja? Also das ist alles ein bisschen nicht so einfach. Das wäre meine Rückfrage auch. Und auch die Frage, ob Lebenswenden im Mittelpunkt stehen sollen oder ob es nicht um Glaubensbiografie geht. Wir haben ja auch immer noch die Praxis eben Geburtsritus. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, das steht auch im Kirchenrecht, so früh wie möglich. Ja, so früh wie möglich. Spießt sich mit theologischen Erkenntnissen, aber steht im Kirchenrecht. Immer noch Taufe so früh wie möglich. Dann das jahrgangsweise Gehen zur Erstkommunion, das jahrgangsweise Gehen zur Firmung. Das hat nichts mit Glaubensbiografien zu tun. Ja? Das hat was mit Alter, mit Lebensalter, mit 8, mit 14. Ja? Mit eine Glaubensbiografie würde bedeuten, nach dem, was ein Mensch glaubt und fassen kann oder sich interessiert, das wäre Glaubensbiografie. Also da ist von Anfang an sozusagen eine andere Schiene, wird da bespielt, als eigentlich auch sein könnte. Das sind meine persönlichen Rückfragen an diese Praxis oder an den Vorschlag von Zulehner. Gut, trotzdem. Was kann Ritendiakonie in Krisen? Was sind Krisen und Katastrophen? Ja? Ich möchte also jetzt diesen Gedanken der therapeutischen Dimension aufgreifen, allerdings nicht auf die Sakramente, also nicht auf unsere sieben hin, sondern tatsächlich auf andere Feierformen hin. Ein bisschen Ihnen zeigen an verschiedenen Beispielen. Es sind Situationen, wo einen etwas überrascht, ja? Wo es plötzlich oder zum Teil auch jahrelang erwartet, es gibt beide Versionen, plötzlich ein Abschied nehmen bevorsteht, ein Loslassen müssen. Ja? Manchmal sind es auch verschleppte Erfahrungen, die aus dem Vergessen, aus dem Vertuschen, aus dem Wegschauen und Verdrängen entstehen. Das sind Krisen, die plötzlich auftauchen können. Und liturgisch kann man jetzt eben antworten, indem man eine Feierkultur zum Teil auch neu entwirft, erfindet unter Anführungszeichen, die sowohl das kirchliche als auch das zivile Gemeinwesen umfassen. Also das wird auch jetzt ein Thema sein, was mache ich mit Menschen, die eben nicht kirchlich gebunden sind, sondern die eine Katastrophe erleben und trotzdem nach den Möglichkeiten suchen, das zu bewältigen. Ja? Hat die Kirche da was anzubieten? Es geht in dieser Ritualkompetenz um den Umgang mit Emotionen, mit Dramaturgie. Es muss etwas auch gut aufbereitet, inszeniert, im besten Sinn inszeniert sein. Symbolische Zeichen, Gesten des Trostes, der Ermutigung und eben auch immer wieder die veränderten Perspektiven. Also eine Liturgie hat dann einen Sinn, wenn nachher ein bisschen was anders ist als vorher. Ja? Und ich möchte ein paar Beispiele mit Ihnen, möchte ich Ihnen eben zeigen. Wo sind wir denn da? Genau. Ich habe eigentlich 8 Beispiele. Ich habe jetzt die Uhr nicht im Blick. Ja? Also wir müssen nicht alle 8 durchgehen, obwohl ich mich nicht entscheiden konnte, was ich weglassen werde. Es sind nämlich sehr, sehr unterschiedliche Feierformate, Anlässe, wo man einfach ein bisschen das Repertoire anschauen kann. Das ist das eben, was mein Fach interessiert, sozusagen. Ja? Dass man schaut, was geschieht in einem solchen Gottesdienst. Das wird gesagt, das wird getan. Hilft das? Und wozu hilft das? Ritendiakonie in der Krise. Die 7 dieser Beispiele stammen aus Deutschland, eines aus Österreich, deshalb aus Deutschland, weil Deutschland viel weiter ist in der Aufarbeitung dieser Dinge oder in der Bereitstellung von Repertoire. Ja, wir haben dann und wann in Österreich auch schon sowas gehabt. Ja. Es war Kaprun, glaube ich, da gab es bei diesem Schrägaufzug-Unglück, gab es nachher auch eine Feier. Ja. Aber wirklich gut aufgearbeitet sind einfach die Anlässe aus Deutschland, die uns aber auch bekannt sind. Deswegen bitte ich um Entschuldigung, dass ich jetzt nicht die aktuellsten österreichischen Beispiele habe. Aber ein Beispiel aus Österreich. Klage- und Bußgottesdienst am 31. März vor 14 Jahren schon, 2010, im Stephansdom. Der Anlass war der Machtmissbrauch und die sexuelle Gewalt in der Kirche. Sie wissen, das ist periodisch aufgeschnappt. 2010 war ein solches Jahr, in dem in den ersten Monaten von Jänner bis März 566 Fälle offengelegt wurden, bekannt wurden. Und Kardinal Schönborn hat sehr rasch und unglaublich mutig reagiert auf dieses Neue, nachdem er ja zuerst einmal der Grohe noch gesagt hat, glaubt er nicht, kann er sich nicht vorstellen. Ja. Und dann plötzlich war diese Einsicht da und er hat wirklich in einer ganz vorbildlichen Weise reagiert. War jemand von Ihnen bei diesem Gottesdienst? Also ich war dort und es war unglaublich eindrucksvoll. Ja. Es waren 3000 Menschen im Dom. Es wurde gemeinsam mit der Plattform Wir sind Kirche, die ja immer den Finger in die Wunden legt und nicht immer so beliebt ist in hierarchischen Kreisen, das wurde gemeinsam veranstaltet, was allein schon ein Zeichen war. Das war schon sehr, sehr positiv. Es war ganz zeitnah, also wie gesagt von Jänner bis März, über 560 Fälle und im März hat das schon, Ende März hat dieser Gottesdienst schon stattgefunden. Was den Ablauf betrifft, das sind ein paar Elemente, die ich Ihnen da zusammengestellt habe. Es gab eine Eröffnung, es wurden Kerzen vor dem Altar entzündet, das ist ein Repertoire, das wir haben, Kerzen anzünden, das kann übrigens auch problematisch sein, ich werde Ihnen dann noch was erzählen dazu. Begrüßung wurde gemeinsam gemacht, von Wir sind Kirche und dem Kardinal selber, das heißt, sie haben sich da auch getroffen in dieser Situation. Als Musik oder als Klang war nur Trommeln, es war ein bisschen instrumental, aber es war keine schöne Musik in dem Sinn. Ja, sondern das Trommeln war einfach hart. Das war wirklich ganz, ganz eindrucksvoll, was das mit uns macht, wenn wir dann dem ausgesetzt sind. Ja. Und Stille, und die muss man auch aushalten. Das ist gar nicht einfach, wenn man Texte hört, die einem unter die Haut gehen und dann ist Stille. Dann muss ich die mal an mich ranlassen. Texte von Opfern, ja, die waren die Ersten, die eine Stimme bekommen haben, die ihre Klage und Anklage auch formulieren konnten. In Verbindung mit dem Erlebten. Und zwar wurden dafür, das ist jetzt vielleicht schlecht lesbar, aber ich kann auch etwas vorlesen davon, es waren vor allen Dingen die Klagepsalmen und noch mehr die Feindpsalmen, die da herangezogen wurden. Normalerweise nennt man das die Fluchpsalmen, was falsch ist, weil in diesen Texten nicht geflucht wird, sondern es geht um die Erfahrung von Verfolgung durch Feinde. Und der Beter dieser Psalmen wünscht den Feinden alles Mögliche an den Hals. Das stimmt schon, ja? Weil er sich selber nicht retten kann. Das ist nämlich der Punkt. Und die Rache sozusagen, das man sagt, das ist so rachsüchtig in diesen Texten, die Rache wird Gott anheimgestellt. Er soll den Feind vernichten. Die Psalmen sagen nicht, ob der liebe Gott das gemacht hat oder wie er es gemacht hat. Ja? Aber es geht darum, es ist im Grunde ein Racheverzicht, ein Gewaltverzicht in diesen Texten, aber das nur nebenbei. Ja? Die sind zu Unrecht aussortiert worden aus der Liturgie, aus der Pastoral. Die können unglaublich viel, diese Texte, weil sie, und Sie werden gleich sehen, was die können, weil sie eben Menschen, die verletzt sind, die verwundet sind, eine Sprache geben. Und es wurden hier die Psalmen 59, 69, 109, 82, 74 und 44, das sind Klage- und Feindpsalmen, ja, die wurden verwendet und von neu interpretiert, also es kam dann neue Sprache hinein, also wurden einfach umgemodelt. Ja, und das wurde vorgetragen. Und dieser Text, den Sie da haben, der ist aus dem Psalm 109, also nimmt sozusagen nicht Anleihe an diesem Psalm 109, das ist nur ein Beispiel. Er war betitelt für Freundin Roswitha, also es hat eine Freundin formuliert, für ihre Freundin und ich würde den Text einfach gerne vorlesen. Ja? Mit meiner ganzen Gott, mit meiner ganzen Wut komme ich zu dir. Mach doch, dass er angeklagt wird, dass er als Schuldiger das Gericht verlassen muss. Nichts soll ihm mehr helfen. Ich wünschte, er würde sterben. Sein Amt freigeben für einen anderen. Von ihm soll nichts übrig bleiben, sein Name verlöschen, seine Ideen versanden. Ich halte den Gedanken nicht aus, du, mein Gott, könntest deine Schuld vergessen. Im Gegenteil, ich möchte, dass du ihm auch noch die Sünden seiner Vorfahren aufrechnest. Das ist ein Motiv, das oft in den Psalmen vorher, ja, bis ins wievielte Glied, ja. Denn er war auch nie gnädig. Grausam verfolgt er die, die sich nicht wehren können. Er hält nichts vom Segen, er soll auch keinen kriegen. Er flucht so gern, also sei er selber verflucht. Also hier kommt das Wort Fluchen vor, was im Original nicht vorkommt. Ja. Verflucht bis ins Innerste seines Herzens und seines Verstandes. Verflucht bis in die kleinste Hautfalte. Verflucht sei alles, was ihn umgibt. Du aber, mein Herr und mein Gott, bleib auf meiner Seite. Bau mich wieder auf. Ich bin so verzweifelt und hilflos, im tiefsten Herzen verwundet. Also ich denke, eindrucksvoller kann man es irgendwie nicht erfahren und erleben. Und das ging fünfmal. Also es gab fünf solche Texte, unterschiedliche Texte. Ich gehe noch einmal zurück. Ja, in der Situation war das, und dann kam die Trommel und dann kam die Stille. Ja? Also das war wirklich sehr, sehr stark. Dann ging es weiter im Ablauf, also nach diesen Klagetexten, ein Schuldbekenntnis. Ja, der Kardinal hat gemeinsam mit der Pastoralamtsleiterin ein Schuldbekenntnis abgelegt, wo sie eben insbesondere thematisiert haben, dass Sexualität nicht gut gelegt war, vertuscht wurde, falsches Zeugnis gegeben wurde gegen die Opfer, ja, etc. Es ging damals noch nicht um geistlichen Missbrauch. Das ist dann die nächste Stufe gewesen, die wir heute auch sehr stark schon kennen, ja, was dafür Missbrauch getrieben wird. Da ging es um den sexuellen und physischen Missbrauch und die Gewaltanwendung. Also dieses Schuldbekenntnis. Und dann erst kam das erlösende Wort aus der Schrift. Oft dieses umgekehrt. Ja. Aber man wollte nicht gleich alles einbügeln, sondern zuerst einmal Klage, Anklage, Antwort in diesem Bekenntnis und dann eben das Trostwort aus Exodus. Ich habe vorher schon vom Gott des Exodus gesprochen, der an der Seite der Armen ist. Das ist genau hier gewählt worden. Und das ist etwas, worauf wir aufmerksam sind, eben wenn wir Liturgie planen oder so. Die Reihenfolge, der Ablauf. Ja? Wie folgen Elemente aufeinander, weil es nicht egal ist. Ja? Und im Exodus steht eben dann, das Motiv war Exodus 3, war es, 1 bis 16. Da spricht David zu Mose: Geh, versammle die Ältesten Israels und sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat mir gesagt, ich habe sorgsam auf euch geachtet und habe gesehen, was man euch in Ägypten antut. Ja, und statt Ägypten kann man jetzt alles andere einsetzen. Das war der Kern. Dann gab es eine Auslegung dazu, eine Predigt dazu. Dann kam ein bisschen erträgliche Musik, also nicht nur Trommeln, aber ja, ein bisschen was Trostvolleres, Fürbitten und das Vaterunser. Fürbitten, Vaterunser ist eigentlich fast immer so ein Element, das in jeder dieser Liturgien auch Platz hat. Und der letzte Text war wie ein Text, der Anleihe nimmt am Psalm 17, wie deines Auges Stern behüte mich. Und also mit dieser Bitte sozusagen um aufgeborgen sein und aufgehoben sein, hat das geendet. Jetzt gehen wir noch einmal zu diesem Text, dieses wie deines Auges Stern. Der hat zwar den Titel, den Ich bin da, das ist der Jahwe-Name. Vielleicht jetzt nicht das Ganze, aber nein, es ist einfach ein so schöner Text. In die Helle dieser Kerzen und in das Dunkel deiner Lebensgeschichte, in deine vielfältigen Verwundungen und in dein Hoffen auf Heilung lege ich meine Zusage, ich bin da. Also es ist Aktualisierung pur. Das ist, dann wird Schrift lebendig, wenn sie dort landet, wo sie in einer existenziellen Situation sein soll. Und dann kam in dieser Reform wie deines Auges Stern behüte mich. In deine guten Erlebnisse und Erfahrungen und in alle deine Enttäuschungen, in dein Glücken und Gelingen und in dein Scheitern und in deine Scherben lege ich meine Zusage, ich bin da. In deine Wut und Empörung und in deinen Wunsch nach Erneuerung, in den Segen deines Helfens und in das Elend deiner Ohnmacht lege ich meine Zusage, ich bin da. In die Weite deiner Pläne und Träume und in die Enge deines Alltags, in deine grenzenlose Sehnsucht nach Frieden, ihr habt das gerade gesungen, ja, vorhin, und in die Grenzen deiner Kraft und Zeit lege ich meine Zusage, ich bin da. In deine schwere Vergangenheit und deine ungewisse Zukunft, in deine Resignation heute und in dein trotzdem Hoffen auf morgen lege ich meine Zusage, ich bin da. Ich denke, dieser Text kann auch was, ja. Also den sollte man nicht nur einmal verwendet haben. Übrigens, die Texte sind alle auf der Plattform, wir sind Kirche, immer noch downzuladen. Also man kann das alles noch unterholen. Also das Leitmotiv war der Gottesname Ich bin da aus der Exodus-Erzählung. Und dann jetzt noch kurz resümieren, was ist passiert. Es ging um die Offenlegung der Schuld, Klärung, um das Bekenntnis dazu, also zuerst Klage, Anklage, Bekenntnis. Und was eben so phänomenal, einzigartig, erstmalig war, die Opfer wurden gehört. Das war nämlich das größte Übel, das ihnen vorher passiert ist, dass man sie nicht gehört hat. dass sie eine Stimme hatten. Und zwar unzensuriert. Es musste vorher nichts eingereicht werden. Ja? Die konnten dort so sprechen, wie sie es mitgebracht haben. Ja, und später, das darf natürlich nicht fehlen, konkrete Maßnahmen zur Aufarbeitung und zur Entschädigung wurden dann ins Werk gesetzt und geleistet. Und da ist Österreich wirklich vorbildlich gewesen, was da alles nachgekommen ist. Also, da haben wir den Zusammenhang zwischen Liturgie und Alltag, Liturgie und Leben. Gut, darf ich mal jemanden fragen, wie spät es ist? Nämlich nur, damit ich ein bisschen den Überblick. 9:10 von. Ah doch, da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, ja. Sie haben üblicherweise eine gute Stunde. Gute Stunde? Sie müssen halt sagen, wenn Sie, ja, wenn wir es abkürzen. Es geht jetzt schneller, also das wollte ich jetzt ein bisschen ausführlicher machen, weil es auch ein ganz besonderer Gottesdienst war. Der nächste ist eine zweite Form, sozusagen eine wütende Trauerfeier. Da ging es um den Hungertod eines 5-jährigen Mädchens. Es fällt uns natürlich jetzt irgendwie ein, nicht der Tod, aber das Leiden dieses 12-jährigen Buben, ja, der von seiner Mutter und ihrer Freundin da gequält wurde. Ja. Wo nämlich dieselben Fragen gestellt werden, die damals auch gestellt wurden. Wie konnte das unbemerkt werden? Was ist mit den Sozialarbeiterinnen gewesen, die da eigentlich Jugendamtsmitarbeiterinnen? Deswegen ist die Assoziation dazu da. Ja. Die Besonderheit damals, bei dieser Feier war, sie war nicht kirchlich im engen Sinne. Es war auch die Familie nicht da, es waren die Großeltern da, aber die Eltern waren in Untersuchungshaft, weil sie das Kind verhungern haben lassen. Ja. Also die waren nicht dabei und es war eben auch eine Feier, die notwendig geworden ist, weil man die aufgeheizten Emotionen in dieser Ortschaft irgendwo kanalisieren wollte und einfangen wollte. Ja? Sonst wären die Eltern womöglich noch gelüncht worden, wenn sie nicht im Gefängnis gewesen wären. Also es war wahnsinnig aufgeheizt und diese Liturgie sollte helfen, diese Emotionen ein bisschen zu kanalisieren. Medial sind sie sowieso gelüncht worden. Also das war ganz klar. Und es war die Frage, und das hat es eben so aufgeheizt, die Frage der Mitverantwortung. Es hat so viele Menschen gegeben, die das hätten wissen müssen. Und die haben natürlich durch Aggression zum Teil auch reagiert, ja, Schuldzuweisung zu anderen. Also eine ganz, ganz schwierige Situation, wo man nicht einfach sagen konnte, nur die Eltern, ja, sondern waren andere beteiligt. Die Warum-Frage, warum das passiert ist, die war nicht zu beantworten, aber es ging darum, die Emotionen irgendwie neu auszurichten. Und im Mittelpunkt dieser Feier lag ein Holzkreuz, das in einem Sandbecken gelegen ist. Und in diesem Sand, rund um dieses Kreuz, in den Boden gelegen, wurden Dinge hineingelegt um dieses Kreuz herum. Zunächst einmal Steine für den Ballast. Stein ist auch etwas, was ein Symbol, das für sich selber spricht. Und später dann Kerzen als Zeichen der Hoffnung. Ja? Also ein Repertoire, das uns eigentlich relativ gut als sich erschließt. Die Steine standen eben für die Trauer, für die sprachlose Wut, für die Ignoranz, für die Ungerechtigkeit, für die Einsamkeit, für die Schuld. Und es gab eine Litanei dazu, also wenn man diese Steine abgelegt hat, wurde eine Litanei gesprochen, wo der Kehrer sozusagen oder die Wiederholungstexte eingeladen hat zur Identifikation mit den Gefühlen, die da genannt wurden. Also das hat einfach Zeit gegeben, um diese Gefühle zu artikulieren, sie selber zu spüren und sich ein bisschen zu identifizieren. Was auch ganz wichtig ist, ist eine Form des Kanalisierens. Ja? Nicht vertuschen, nicht sagen, ihr dürft es nicht empfinden, sondern in eine Form gießen. Und das ist da gelungen. Wie gesagt, die Großeltern waren dabei. Es ist nicht verurteilt worden, niemand angeklagt worden in diesem Gottesdienst oder in dieser Feier. Es war eigentlich eher eine Feier, es war kein Gottesdienst. Es war auch diskutiert, ob ein Bild von der Lea aufgestellt werden soll zum Beispiel. Das hat man dann nicht gemacht. Ja? Also müsst ihr jetzt ein bisschen überlegen, was kann das, wenn ein Bild da steht, was kann es, wenn es nicht da steht. Also das sind alles Dinge, die man prüfen muss. Und aus gutem Grund war eben kein Bild von ihr da. Es wurde auch kein biblischer Text gelesen, sondern ein Text von der Astrid Lindgren, wo es darum geht, keine Gewalt gegen Kinder also anzuwenden. Das ist eben ein Text von ihr gewesen, damit nicht die nicht-kirchlichen oder nicht-gläubigen Personen ebenso vereinnahmt werden mit biblischen Texten. Ja? Also eine sehr sensible Situation. Die Lieder allerdings, die sehen Sie hier aus dem evangelischen Gesangsbuch, ja, die waren christlich. Ja? Wer mitgesungen hat und mitsingen konnte, hat gesungen oder wollte, der hat mitgesungen und die anderen waren nicht überfordert sozusagen. Ja? Und die Auswahl der Lieder, finde ich, spricht auch Bände, ja, aus tiefer Not, brich mit dem Hungrigen dein Brot, ja, das Kind ist verhungert. und hilf Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Und das betrifft alle, die da versagt haben. Also hier ist es gelungen, auch eine Transformation durchs Ritual zu erreichen, nämlich aus dieser Wut und Empörung und Ohnmacht heraus in einen, wie zu hoffen war, dann verantwortungsvollen Umgang mit Kindern, mit Schutzbefohlenen zu finden. Also das wäre dann die Richtung gewesen, zu der man kommen wollte. Das war die Frage, die ich schon aufgeworfen habe, kann man für diese Mitschuldigen oder Mitverantwortlichen beten? Ich werde sie noch einmal aufgreifen. Man hat es getan. Ja, man hat es getan. Das hat auch wieder ein bisschen Unbehagen bei manchen ausgelöst, aber ich denke, es war richtig so. Wir werden noch einmal auf das zurückkommen bei einer späteren Gelegenheit. Etwas ganz anderes. Vom Setting her ist die hier gezeigte Semesterdankfeier für, wie es dort heißt, Vermächtnisgeberinnen einer Körperstunde. Sie kennen das, ja? Wenn Leute sagen, ich stelle mich der Pathologie zur Verfügung. Also ich lasse mich nicht begraben, nicht verbrennen, sondern mich dürfen die angehenden Medizinstudentinnen sezieren. Ja? Und irgendwann einmal, wenn das alles dann aus, wie soll man sagen, also alles entverwertet ist, ja, gibt es eine Bestattung, eine gemeinsame Bestattung. Aber da vergehen oft Jahre, bis das soweit ist. Ja? Also bis zu 3 Jahren. Und hier ging es darum, dass also in einem Semesterrhythmus die Medizinstudierenden und die Professorinnen eine Dankfeier für diese Menschen veranstalten in der Universität Göttingen. Ja? Oder in der, also beide, Göttingen und Greifswald sind die beiden Beispiele, die ich gefunden habe. Lebende ehren Tote. Und das findet im Beisein der Angehörigen statt, ja, die es ja schwer haben, weil sie niemanden bestatten konnten, weil sie keinen Ort zum Trauern haben. Also das ist eine andere Krisensituation, ja, für die Angehörigen. Was jetzt den Ablauf auch wieder betrifft, also Krise, die in den Blick genommen wurde, ist eben die des Nicht-Abschied-Nehmen-Könnens, also von dem keinen Ort haben, wo man hingehen kann. Ja. Es wurde also vorbereitet von den Professoren und von den Studierenden, vom Hochschulpfarrer geleitet, in der Vorlesungszeit und nicht nur für die Medizinstudenten. Also das ist ein großer, da kommen viele zusammen, die ganze Universität macht sich eigentlich da verantwortlich. Als Elemente gibt es die Osterkerze, es werden Kerzen, die Sie vorher auch gesehen haben am Bild, entzündet mit Namensnennung. Hier ist das klangliche Instrument ein Gong gewesen, der dazu geläutet wird. Es gab auch eine Kerze, die für die anonymen Spender angezündet wurde, wenn man keinen Namen hat. Ansprachen, Blumen, Niederlegung etc. Studierende mit Texten der Hoffnung, Gesang, Kerzenblumen. Das ist an sich das übliche Repertoire. Es war jetzt auch nicht so eine existenzielle Krise, dass man da ganz was Neues erfinden muss. Aber ich denke, das ist ein sehr schönes Beispiel auch für das Ernstnehmen der Trauer von Menschen, die eben Hinterbliebene von solchen Körperspenderinnen sind. Als Text wurde sowohl die Bibel als auch ein weltlicher Text von Alfred Delp, der auch ein Theologe ist, ja, und da wurde vorgelesen, wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Licht und Wahrheit in der Welt war, hat sein Leben Sinn gehabt. Und das ist die Intention dieser Körperspenderinnen und Vermächtnisgeberinnen. Der zweite Text war ist von Antoine Saint-Exupéry. Der von dem das Wort, habe ich jetzt herausgenommen, so ist das Wesentliche einer Kerze, sagt er, nicht das Wachs, das seine Spuren hinterlässt, sondern das Licht. Und in der Rede, in der Auslegung, wurde dann gesagt, die Studierenden haben das Wachs gekannt, dieser Menschen. Die Angehörigen haben das Licht der Verstorbenen gekannt. Und das ist das, was bleibt. Wichtig war immer eine Danksagung, eine Dankrede der Studierenden für Bitte Vater unser Segen. Das kennen Sie schon, dieses Versagstück jetzt. Was damit erreicht werden wollte, was die Zielsetzung dieser Liturgie war, erstens, dieser Gottesdienst erinnert an eine Facette der Conditio Humana, nämlich an die Sterblichkeit, an die Vergänglichkeit unseres Leibes. Dann ist es zweitens eine regelmäßige und öffentliche Vergewisserung darüber, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, auch wenn er zerschnipselt ist und wenn er nicht mehr erkennbar ist in seiner Ganzheit. Und es gab diese sozusagen diese liturgische Gestaltung, diese andächtige Gestaltung, Anlass, es war so eine Kasuale, es gab einen Anlass zur Kommunikation des Evangeliums in eine Übergangssituation. Es braucht immer viele Fingerspitzengefühl, wie viele kirchliche Elemente bringe ich ein und wie viele weltliche. Aber das wird eben regelmäßig gemacht, diese Art von Feier. Noch einmal was anderes ist natürlich das Einbrechen von Naturgewalten. Ich habe da zwei Beispiele, die Sie auch noch in Erinnerung haben, für, kann man schon sagen, Großkatastrophen, die in einem, das charakterisiert beide Beispiele, relativ zeitnah, wenn nicht sogar unmittelbar nach dem Ereignis sofort stattgefunden haben, wo man dann auch in der Planung natürlich sehr schnell sein muss und eigentlich auch ein Repertoire braucht. Also man kann da nicht lange anfangen zu diskutieren, was machen wir jetzt, sondern das war zum Teil wirklich ganz nah dran am Geschehen. Das erste Beispiel, die Trauerfeier nach dem Tsunami in Südostasien, das war zwei Wochen nach der Flut. Es haben dort 220.000 Menschen ihr Leben verloren, 534 Deutsche. Und deshalb war also im Berliner Dom dieser Gottesdienst als Möglichkeit, diese Trauer zu bewältigen, weil man ja ganz weit weg war, auch lokal einfach völlig dissoziiert. Ne? Ja, die Elemente einer Trage des anderen Last aus dem Galaterbrief, verbunden mit einem Spendenaufruf. Ja, das muss einem auch erstmal einfallen. Ja? Also es ging da wirklich gleich um konkrete Hilfe. Das Lied aus Tiefer Not, also hier steht das evangelische Gesangsbuch, kennen wir natürlich auch. Es gab eine ausführliche Klage mit einem entfalteten Kyrie, Gebet, Kerzen, Sandschale, Sand ist natürlich dort auch ein Element gewesen, das unmittelbar auch mit dem Geschehen zu tun hatte. Kohelet, alles hat seine Stunde. Er sagt ja Trauer und Freude, Klage und eben Frohsinn. Ja. Der Römerbrief, eine Stelle aus dem Römerbrief, wo es um die Geburtswehen der Schöpfung geht, da kann man sozusagen diese Naturgewalt auch ein bisschen in den Blick, dass ja nicht nur die Menschen als Krone der Schöpfung bisweilen in Wehen liegen, ja, sondern die ganze Schöpfung seufzt. Ja, und wir wissen, dass es möglich wird, Klimakrise. Ja. Also die Geburtswehen sind nicht ausgestanden. Es gab auch ein indonesisches Trauerlied und eine Predigt. Es wurde dann von einer Jazzsängerin, von der Jocelyn Smith, ein Text gesungen auf Englisch, der den Psalm 139 zum Inhalt hat. Da, nur ganz kurz, wenn Sie es anschauen wollen. Ja, also der englische Text, den lese ich jetzt nun nicht vor, aber Sie wissen aus 139, das waren die Schlüsselstellen, wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, wohin mich vor deinem Angesicht flüchten. Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort, bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer. Das sind so Assoziationen, die da schon anders zu uns sprechen als üblich. Üblicherweise wird der Psalm 139 als der große Geborgenheitstext eigentlich missverstanden. Weil in unserem Lied auch, Herr, dir ist nichts verborgen, dass wir im Gotteslob haben, fehlt ein ganz wichtiger Teil des Psalms, wo es genau darum geht, dass der Beter eigentlich fliehen möchte, weil er sich gepackt fühlt, weil er sich gedrückt fühlt eigentlich. Und dann deswegen sagt er, wohin könnte ich fliehen? Das ist das Wort, das er verwendet, ja? Also wir tun es doch gegen den Strich bürsten, wenn wir sagen, große Geborgenheit und so, ja? Also das, ja. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, die Nacht würde leuchten, der Tag, die Finsternis wäre Licht. Also dieser Text war als, man muss sich immer vorstellen, was empfinden die Menschen, die betroffen sind, ja, mit so einem Text. Das kann ich jetzt nicht verbalisieren, aber vielleicht spüren Sie ein bisschen was davon, was das sein könnte. Es war kein ausdrückliches Glaubensbekenntnis bei dieser Feier vorgesehen, also diese christliche Punzierung war nicht gegeben, aber es war eine bekenntnisbezogene, also es hat schon einen bekenntnishaften Touch gehabt, eine ökumenische Feier. Das Ziel, das man erreichen wollte, war zu unterscheiden zwischen dem, was unbegreiflich bleibt und dem, was jetzt auch möglich ist. Daher auch dieser Spendenaufruf, ja, und die solidarische Hilfe, ja, Hilfenspende, Vorsorge für die Zukunft. Das war alles eigentlich intendiert auch mit diesem Gottesdienst. Dass es theologisch keine Antwort gibt auf die sogenannte Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leid, dem unschuldigen Leid in der Welt, ist klar, aber es war ganz wichtig, in dieser Feier zu erkennen, dass es keinen primitiven Kurzschluss gibt, dass Gott in der Schöpfung wirkt unmittelbar, dass er bestraft hat irgendjemanden durch eine Naturgewalt. Das hört man auch immer wieder. Ja? Das Erdbeben von Lissabon im 16. Jahrhundert hat das ausgelöst, diese Frage, die Theodizee-Frage. Ja? Ist das die Strafe für etwas? Ja? Und dem wurde eine ganz klare Absage erteilt. Und wenn das angekommen ist, dann ist auch schon sehr, sehr viel geschehen, positiv geschehen. Der zweite große, das ist Trauerfeier nach einem Großereignis, ich weiß, ich bin schon über der Zeit. Die Frage ist eben. Bitte? Aber ja, dafür. Oh, danke. Gut, ich habe mich nicht entscheiden können, was ich weglasse. Ich gebe es zu, ja, weil ich es eigentlich, ja, also für mich ist es interessant, ich hoffe, für Sie auch ein bisschen. Germanwings Absturz, also Flugzeugabsturz. Da war natürlich schon jemand schuld, ja. Das war jetzt keine Naturgewalt, sondern da war ein Pilot, der das herbeigeführt hat. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage, kann man für jemanden beten, der schuld ist? Das wurde auch in diesem Fall gemacht. Es gab 150 brennende weiße Kerzen, auch für den Co-Piloten, also inklusive der halt schuld war, ja. Pilot, Co-Pilot, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Der Co-Pilot hat den Absturzplan voll und willentlich herbeigeführt. Ja. Und die Redner, das war auch jetzt ein Element, die Kerzen waren im Spalier aufgestellt und wer gesprochen hat in diesem Gottesdienst, musste dazwischen durchgehen. Das heißt, die waren präsent. Ja. Das war nicht irgendwie so, da vorne brennen Kerzen für wen, ja, sondern da musste man durch, auch an der für den Co-Piloten musste man vorbei. Dann war die Frage, ja, das gab Betroffene, die mitgewirkt haben, und zwar in der Arbeitskleidung sind die gekommen, das waren die Helfer, die Sanitäter etc. Schrittstelle war die Offenbarung, neue Himmel, neue Erde. Da ist natürlich die Bezugsnahme auf die Situation zwischen Himmel und Erde irgendwie auch naheliegend. Und es wurde unser Lied gesungen, das wir auch gesungen haben, Ich stehe vor dir mit leeren Händen. Aus dem Kolosserbrief wurde, dass die Schriftstelle euer Leben ist mit Christus verborgen. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Die Predigt war darauf ausgerichtet, Hoffnung anzubieten, ohne zu vereinnahmen. Das ist auch eine hohe Kunst. Ja? Nicht jemanden mit der eigenen Hoffnung schon, der einen gar nicht so betrifft als Vorsteher, ja, muss man ja nicht, ist man ja nicht so nahe dran, dass man dann gleich erschlagen wird. Du musst jetzt hoffen, du musst jetzt glauben. Ja? Ein bisschen kritisch gesehen wurde die Sache mit den Holzengeln. Die wurden verteilt von den Notfallseelsorgern. Das sind so Handschmeichler, Sie kennen das, glaube ich. Ja? Und da war die große Frage, Engel, Schutzengel. Wer hat in der Situation einen Schutzengel gehabt? Ja? Ich gehe nochmal nachher darauf ein, aber machen wir auf den Ablauf kurz fertig. Wieder für bitten. Es waren Angehörige der Toten, die da mitgesprochen haben. Eine muslimische Notfallbegleiterin, also es war auch ökumenisch und religiös. Vater unser, ja, kommt immer. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, das ist lieb, kenne ich auch. Und dann ein Auszug aus der Johannes Passion, und zwar der Choral, ach Herr, lass dein Lied Engelein am letzten Ende Seele mein in Abrahams Schoß tragen. Ja, das sind wir bei den Engeln. Danach gab es dann einen Staatsakt mit politischen Reden und Musikstücke von Schülern, der Mitschüler der Lehrer ums Leben gekommen sind. Das war dann noch kombiniert mit einem weltlichen Aspekt. Aber kurz zu diesen Engeln noch, was löst das bei Ihnen aus? Finden Sie das passend oder nicht? Man muss. Bitte? Genau. Also ich hätte auch gesagt, die Assoziation Engel muss nicht sein. Es kann auch Kreuz sein, es kann auch Auferstandener sein, weil es ist ein schönes Kreuz, also kein Leidenskreuz. Ein angenehmes in der Hand auf jeden Fall. Manche haben gesagt, das ist kitschig. Die Assoziation mit dem Schutzengel, wie gesagt, die ist nicht so gut angekommen. Auch die Assoziation der Flügel. Engel haben Flügel. Ja? Ein Flugzeug hat Flügel, das hat nicht getragen. Ja? Ich denke, es war trotzdem gut, einfach in dieser Assoziation zum Kreuz. Die sehr dezent, sehr diskret, die musste man nicht erkennen. Und auch theologisch stehen die Engel für Stärkung, Halt, Beistand, Wegweisung. Und das können schließlich auch Menschen füreinander sein. Und auch das war intendiert. Deswegen haben das ja die Notfallseelsorger ausgeteilt. Ja, dieser Beistand, dass Menschen füreinander das übernehmen. Also wenn diese Dinge rüberkommen, dann ist das sehr, sehr gut gelungen. Ja? Das muss man halt hinkriegen. So, sind wir schon bei Nummer 6. Ja? Terroranschlag ist wieder ein anderes Thema. Da hat am nächsten Tag die Feier stattgefunden. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja? Der Anschlag war kurz vor Weihnachten, am 19.12. Am 20. Genau, am 20. Dezember war dann schon in dieser kaputten Kirche, ja, die kennen Sie, die Kaiser-Wilhelms-Gedächtniskirche, wurde, die eine offene Wunde in der Stadt darstellt, dort wurde gefeiert. Auch das, diese Wahl des Ortes hat ganz hohe Symbolkraft, offene Wunde. Da ist jemand bei uns reingefahren, ja, in unsere Vorweihnachtsstimmung, in unsere heile Welt, und hat eine offene Wunde hinterlassen. Und diese Wunde wurde eben in Berlin nicht zugedeckt, nicht versteckt, also schon bei diesem Bauwerk nicht, ja, sondern sichtbar gemacht, und genauso war das auch bei dieser Feier, das war die Intention auf dieser Feier. Die Einladung hat die evangelische Kirche ausgesprochen, aber es waren dabei ein Rabbiner, zwei Imame, muslimische, ein katholischer Erzbischof, ein evangelischer Bischof, ein Vertreter der griechisch-orthodoxen Kirche. Und die sind, und das ist eben auch etwas sehr Schönes, wie Sie es auf dem unteren Bild sehen oder erahnen können, da stehen sie nämlich nebeneinander, sie stehen zusammen, also wirklich gemeinsam war, und es gab auch eine Situation, wo sie einander an den Händen gehalten haben. Also diese Verbindung, diese interreligiöse Verbindung war deshalb wichtig, weil dieser Terroranschlag ja religiös motiviert, in Anführungszeichen, also politisch religiös motiviert war. Und eigentlich dazu beiträgt, zwischen den Religionen Unfrieden herzustellen und Zwist herzustellen, abgesehen von der gesellschaftlichen Auswirkung. Das heißt, dieses Zeichen, dass gerade die Vertreter der Religionen hier beisammen sind, die man eigentlich auseinanderdividieren wollte durch diesen Terroranschlag, war eben das richtige Zeichen. Ja? Ja, zum Ablauf macht man jetzt nicht sehr viel, außer dass ein Lied vorgekommen ist, das ich Ihnen gerne überhaupt ans Herz legen will. Achso, ja, nein, wir haben es aber leider nicht in unserem Buch, in unserem Gesangsbuch, von Jochen Klepper, der hat ganz wunderbare Lieder komponiert, getextet, ja. In dem Fall war es noch manche Nacht wird fallen. Und da möchte ich Ihnen die Strophe kurz vorlesen. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Das ist ein Weihnachtslied vom Klepper gedacht. Und es war ja in der unmittelbar vor Weihnachten. Ja. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam aus die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Das ist eine der schönsten Zeilen überhaupt. Ja. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Das ist auch viel ins Stammbuch geschrieben, die das Gericht Gottes fürchten. Ja, der Klepper hat es verstanden. Er sagt so, als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Er macht sie nämlich wieder gut. So will die Heizung reparieren. Ja? Wenn der Installateur kommt, dann richten wir die Heizung. Die wird nicht verurteilt, die Heizung, weil sie jetzt nicht mehr funktioniert, sondern sie wird gerichtet. Und das dürfen sie übertragen auf das Gericht. Ja? Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Wer sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Also Jochen Klepper, ja, das ist die, also sechs Strophen hat das Lied, ist eine davon. Und auch ein zweiter sehr, sehr schöner Text, der wichtig ist, das ist ein kurzer Text, Verleih uns Frieden, lediglich. Ja, das ist im 30-jährigen Krieg entstanden, eine Situation, wo man vielleicht hat nach Frieden, ja, und ich glaube, man kann diesen Text auch heute sehr gut brauchen. Verleih uns Frieden, lediglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Könnte man auch öfter hören einmal. So, Abschiedsfeier. Ja, Love Parade, wieder ein anderer Anlass, zu Tode gekrampelte junge Leute, ja, Panik. Es war eine ratlose Feier, eine stille, eine ratlose Feier für 21 Tote mit dem üblichen Repertoire. Das große Problem hier war, dass die Verantwortlichen, die offensichtlich Verantwortlichen, mitgefeiert haben. Also das ging dann vielen Menschen zu weit, dass man nicht nur für die gebetet hat, sondern dass die einfach diese Feier mitgetragen haben, ohne ein Bekenntnis aufzulegen. Ja. Also da, das ist eine Feier, die nicht geglückt ist sozusagen. Ja. Die allerdings auch, gut, die hat eine Woche nach dem Ereignis stattgefunden, und es waren Übertragungen in verschiedene, in zwei andere Kirchen noch und ins Stadion. Und das Stadion war aber leer, da ist fast niemand hingegangen, weil das der öffentliche Ort war. Das war der Ort, wo eben die Stadt ins Spiel gekommen ist. Ja? Und das wollte man nicht betreten bei der Situation. Ja? Also das war keine ganz gute Situation. Es wurden christliche Elemente verwendet und unterschiedslos allen Betroffenen aufgedrängt, muss man leider sagen. Kreuz, Regenbogen, Weintrauben und Fisch. Also das war genau nicht sensibel. Ja? Das war vereinnahmend. Und auch die Wahl des Liedes war von guten Mächten wunderbar geborgen. Das ist ein Lied, das sowieso immer auch ein bisschen missverstanden wird, aber in der Situation von guten Mächten wunderbar geborgen, es war auch ein bisschen fragwürdig. Also diese Feier, muss man sagen, die war nicht ganz so geglückt, damit Sie auch ein negatives Beispiel haben. Vielleicht erinnern Sie sich an das, das ist jetzt das letzte Beispiel, die Gruppe von Gedenkfeiern. Das war der Untergang eines Schiffs mit Flüchtlingen. Es war nicht das einzige, wie wir wissen. Ja. Es war eine Gedenkfeier, nicht jetzt unmittelbar nach einem Ereignis, sondern an einem Jahrestag. Also hier ging es um einen Jahrestag, ein Jahr nach dem Schiffsunglück oder Flüchtlingsschiffsunglück. Ist man mit Booten zur Unglücksstelle gefahren, hat kein Zins mehr geworfen. Mittlerweile ist am Meeresboot eine Gedenktafel dort angebracht. Wahrscheinlich müsste man sehr viel mehr noch. Also gut, was hier besonders war, das Steigenlassen von Laternen. In dem Fall, es gibt noch eine zweite Situation, eine zweite Feier, wo weiße Ballons in den Himmel aufgestiegen sind. Das hatten wir bis jetzt noch nicht, also das aufsteigen lassen. Und da ging es in beiden Fällen darum, beide Male waren Schiffsunglücke. Einmal waren Flüchtlinge und einmal waren, nein, es waren eigentlich zwei solche Situationen. Einmal waren es Laternen und einmal waren es weiße Ballons. Um die Dimension Himmel und Erde, um die Höhe und um die Tiefe. Ja? Um das Absinken in die Tiefe und das Aufsteigen in die Höhe. Also diese Dimension ist hier noch neu dazu gekommen, die wir noch nicht kennen. So, was ich jetzt auslassen kann, ist die Auswertung, weil wir das die ganze Zeit schon gemacht haben. Ja? Ich habe Ihnen versucht zu sagen, wofür diese Dinge gut waren. Sie sehen hier nur, was da alles hineinspielt, eben Zeit, Ort, Licht, Wort, Musik, Gesang, Gaben, Gesten, Bilder, Aktionen und die Struktur eines Gottesdienstes ist sehr, sehr wichtig. Es ist immer die Frage, wer ist adressiert, wer ist verantwortlich, wer ist beteiligt. Ja? Adressaten sind immer die Opfer oder die Hinterbliebenen derselben. Oft werden Opfer und Täter zusammengebunden, aber das muss man eben mit einem sehr sensiblen Fingerspitzengefühl machen. Und dann ist noch die Frage eben, warum dürfen das immer wieder die Kirchen machen? Ja? Weil sie eben kompetent sind. Sie haben das Repertoire, um Emotionen standzuhalten, um Sprachlosigkeit ins Wort zu bringen. Ja? Das können wir, ohne dass sie deswegen Antworten haben. Aber sie können aussprechen. Ja? Und es gibt wenige Personengruppen, die sich dieses Risikos annehmen oder die sich dem aussetzen, dass man das versucht überhaupt. Und wie gesagt, es kann auch schief gehen. Ja? In vielen Fällen geht es gut. Wieso sind gerade die Kirchen kompetent? Jürgen Habermas, der nicht verdächtig ist, dass er weiß, dass er katholisch ist, ja, oder auch evangelisch, Philosoph, meint dazu, in Religionsgemeinschaften könne etwas intakt bleiben, was andernorts verloren gegangen sei, nämlich hinreichend differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten und Sensibilitäten für verfehltes Leben, für gesellschaftliche Pathologien, für das Misslingen individueller Lebensentwürfe und für die Deformation entstellter Lebenszusammenhänge. Und das dazugehörige Repertoire umfasst eben Worte und Zeichen mit oft langer Tradition in vielen Religionen. Da gehören nicht nur die Christlichen dazu. Und die Gesellschaften, Zivilgesellschaft, die Organisationen, die staatlichen Organisationen haben das nicht so drauf. Das muss man einfach sagen. Gut, zum Abschluss komme ich jetzt, was ist das Fazit eben aus dem jede Liturgie ist riskant, weil sie wirkt. Ja, Kommunikation wirkt immer, egal was ich mache. Es kann glücken, es kann misslingen, das muss man wissen. Und zwar besonders jenseits der Normalverteilung meine ich jetzt mit den Menschen, die nicht mit dem so vertraut sind. Ja, da muss man riskieren, dass etwas ankommt oder auch nicht. Es ist dem Ergebnis offen, das ist wichtig, vor allem in extremen Ausnahmesituationen. Und ich finde, es ist eine ganz eine verdienstvolle Geschichte, da ist eben auch die Liturgiewissenschaft in Erfurt sehr dahinter, genau diese situationsgerechten Liturgien neu zu kreieren auch, ja, mit viel Gefühl und Ideen. Und dann man muss sich auch ein bisschen selbst bescheiden, ja, dass man eben die Antwort nicht hat. Das ist der Punkt, dass man nicht glaubt, man kann alles jetzt auflösen. Das allerletzte, das überspringe ich jetzt, andere Form von Krise ist Feiern mit Demenzkranken. Ja? Auch da gibt es Repertoire, das man lernen kann, wo man umgehen kann. Wichtig ist in dem Zusammenhang, ich habe das auch kürzer vorbereitet, also ich habe dann nicht ganz wenig. Ja? Atmosphäre ganz wichtig, weil die Sinnlichkeit das Letzte ist, was weggeht. Die Kognition ist schon gegangen, aber die Sinnlichkeit, die Hände vor allen Dingen. Ja? Und oft sind es uralte Dinge, die man eingelernt hat. Von vor vielen Jahrzehnten. Das heißt, wenn man Lieder singt, das habe ich auch als Tipp einmal bekommen, selbst wenn ein Lied, was ich 7 Strophen hat und die 7. Strophe würde sehr, sehr gut passen in die Situation, ist es besser, die ersten 3 zu singen, weil die kann man auswendig. Ob die jetzt passt oder nicht, darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Menschen das können. Ja? Wiederholungen, CC-Kanons, solche Sachen sind einfach sehr, sehr gut. Und der letzte Punkt, mit dem entlasse ich Sie, mit vielen Dank für die Überzeit. Nein, das ist noch was anderes, genau. Da komme ich ein andermal zu Ihnen, wenn Sie mich noch wollen. Wenn Ehen scheitern, das ist nämlich die Krisensituation schlechthin und auch da gäbe es ein neues Repertoire, ein altneues Repertoire, was man tun könnte, um Menschen nicht dauerhaft auszuschließen. Es gibt in der alten Kirche ein Wiederversöhnungsinstitut, sozusagen ein Instrumentarium und der Punkt dabei ist, dass es ein Prozess sein darf, ein Umkehrprozess, der mit einer Versöhnung endet. Und das kennen wir nicht mehr, seit wir die Beichte haben, weil die Beichte ein punktuelles Ereignis ist. Und weil leider unsere Sakramentenfeiern alle punktuelle Ereignisse sind. Und daher entfalten sie keine Wirkung. Und das ist mein Resümee, abgesehen von der 3. Strophe. Moment, wo habe ich denn das? Genau. Warum ich glaube, dass es eben so schwierig ist, unser Repertoire sozusagen aussehen, solche Ausnahmesituationen, wo das gerne gefragt und angenommen wird, aber unsere 7 Sakramente, ich kehre jetzt zurück zu den Hochformen und Höchstformen, warum die so leiden und so in der Krise sind. Ja? Meine Vermutung ist, und das ist nicht abschließend, sondern zum Weiterdenken, ja, dass ihr Potenzial nicht erkannt wird. Es wird nicht gehoben und es wird auch nicht in der geeigneten Form optimatisiert und angesprochen. Man redet gar nicht darüber, sondern man freut sich, wenn jemand was will von der Kirche und dann fragt, rührt man nicht weiter. Ja? Das betrifft nicht nur, aber insbesondere die 7 Sakramente, weil nämlich die kirchlichen Riten nachgefragt sind, aber nicht ihre Wirkung. Wir haben vorher gesagt, es geht um Wandlung, um Transformation. Ja? Aber das interessiert kaum jemanden, weil sich mit der Feier ein punktuelles Verständnis verbindet. Das sind Termine im Kalender. Und dann ist die Erstkommunion vorbei und das war's. Und die Zweitkommunion und die Drittkommunion wird selten gefeiert. Also nicht, dass ich wüsste. Ja? Weil kein prozesshaftes Verständnis der Sakramente da ist. Was eigentlich aber das in der Sache selber liegt. Dann kommt noch etwas dazu. Sakramentale Riten werden häufig von Dritten erfragt und nicht von den Betroffenen. Das ist auch ein Punkt. Wie soll sich ein existenzieller Anspruch und Ernst einstellen, wenn das jemand für einen anderen macht? Schwierig. Ja? Es gibt für alles Wege, natürlich, ja, weiß ich, aber der Königsweg ist es nicht, ja, wenn man nicht die Leute selber lässt. Ja, und dann ist die Frage, wo, um auch einmal auf den Zulehner zurückzukommen, wo ist die therapeutische Dimension dieser Übergangsriten wirklich gefragt? Nämlich die therapeutische. Was will man bei einer Taufe? Das Kind in der Gemeinschaft präsentieren, einen Namen geben, Segen. Therapeutisch heißt, da ist was zu heilen. Ja, nur als Fragezeichen. Ja, man kann es nicht alles über einen Leisten schlagen, ist auch klar. Das wären meine Fragen, die sich damit verbinden. Und die 3. Strophe erspare ich Ihnen jetzt, obwohl sie eigentlich sehr, sehr schön ist. Aber ich glaube, wir sind so lange über der Zeit, dass wir jetzt schon furchtbar dringend Kaffee trinken müssen. Genau. Und danke für Ihre Geduld. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Sie haben uns eine Welt geöffnet, glaube ich, mit der wir gar nicht oft in Berührung gekommen sind, außer durch Medien, aber welche Angebote vorhanden sind, die Hoffnung, die Kraft geben, die Macht, glaube ich, das ist ein Auftrag, den wir aufhören.